Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Die Epilepsie ist heute unser Schwerpunktthema, denn viel mehr Menschen, als man glauben möchte, nämlich etwa 5%, bekommen einmal im Leben einen epileptischen Anfall, einen Krampfanfall. Das bedeutet glücklicherweise nicht, dass jeder 20. Bundesbürger an Epilepsie erkrankt ist. Aber was ist ein epileptischer Anfall? Was ist Epilepsie? Wie kommt es dazu? Wie kann man Epilepsie behandeln? Und wie kann man mit der Krankheit leben? Diesen Fragen werden wir heute Morgen in der Sprechstunde nachgehen. Sie können sich telefonisch daran beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin nach den 10.30 Uhr Nachrichten zu folgenden Themen. Wie weit ist die Impfstoffentwicklung gegen das Coronavirus? Dazu ein Gespräch mit dem Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts, Professor Klaus Zichutek. Und Zeckenstiche, bessere Diagnostik und Behandlung bei Neuroborreliose. Nach den 11 Uhr Nachrichten werden wir uns außerdem erkundigen, wie man erste Hilfe leisten kann, wenn man als Außenstehender plötzlich erlebt, dass ein Patient einen epileptischen Anfall bekommt. Soweit die Übersicht. Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Unser Studiogast heute Vormittag zum Thema Epilepsie und epileptische Anfälle ist Professor Susanne Knake. Sie ist Leiterin des Epilepsiezentrums am Uniklinikum Marburg und außerdem ist sie Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie. Guten Morgen, Frau Professor Knake.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Laienhaft wird, wenn es um Epilepsie geht, häufig von Epileptikern gesprochen. Aber das ist eine Bezeichnung, die Patienten gar nicht gerne hören und die Ärzte auch nicht. Warum eigentlich nicht?
Epilepsie ist oft mit einer Stigmatisierung verbunden, die andere Krankheiten nicht haben. Und wir als Ärzte, Patientenorganisationen und auch Deutsche Gesellschaft für Epileptologie lehnen eine Stigmatisierung oder eine Gruppenzugehörigkeitszuordnung aufgrund äußerer Merkmale bei egal welcher Sache ab, sodass wir von Patienten mit Epilepsie sprechen und das Wort Epileptiker eigentlich nicht mehr im allgemeinen Sprachgebrauch verwandt werden sollte.
Na, dann machen wir das in dieser Sendung auch nicht. Aber dann sind wir schon bei der entscheidenden Frage, was ist ein epileptischer Anfall und was ist Epilepsie? Wie geht das zusammen?
Ein epileptischer Anfall ist erstmal ein Symptom, das auf zum Beispiel eine akute Hirnschädigung oder eine Erkrankung im Gehirn hindeuten kann. Eine Epilepsie liegt dann vor, wenn man ein wiederholtes Auftreten unprovozierter Anfälle hat oder wenn ein solcher erster Anfall auftrat und der Patient aber durch Vorhandensein einer Hirnschädigung oder eben auch von Auffälligkeiten im EEG eine Chance hat, dass in den nächsten 5 Jahren ein epileptischer Anfall erneut mit einer Wahrscheinlichkeit von über 60% auftritt, dann würde man davon sprechen, dass eine Epilepsie vorliegt und auch eine Behandlung einleiten.
Da haben Sie jetzt schon ganz, ganz viel alles in eine einzige Antwort hineingepackt. Lassen Sie uns so Schritt für Schritt vorgehen. Wie äußert sich ein epileptischer Anfall?
Ein epileptischer Anfall, es gibt nicht den epileptischen Anfall. Ja. Das Gehirn kann in jeder Region epileptische Anfälle produzieren. Und so ist auch das Bild, was Patienten mit Epilepsien haben können, sehr bunt. Das kann da starten mit dem Anfall, den vielleicht so jeder im Kopf hat, wenn er an Epilepsie denkt, der früher sogenannte Grand Mal-Anfall, also der bilateral tonisch-klonische Anfall, wie er jetzt hat, den man aus Mediendarstellungen kennt. Epilepsie ist aber viel vielfältiger. Sie können zum Beispiel, wenn Bereiche der Sensorik nur angesprochen sind, Patienten zum Beispiel nur ein Gefühl haben, ein aufsteigendes Gefühl im Bauch, bei zum Beispiel einem Schläfenlappenanfall. Das kann manchmal eine psychische Aura sein, eine Angstaura. Das können aber auch Kribbelgefühle sein, in der einen oder anderen Regionen, das können motorische Entäußerungen sein. Also das Bild ist sehr, sehr bunt. Alles, was das Gehirn kann, kann auch Anfall sein.
Ja, das heißt also, das muss jetzt nicht zwingend ein irgendwie gearteter Krampf sein oder Krampfanfall sein. Das kann alles Mögliche sein.
Genau, ein epileptischer Anfall kann alles Mögliche sein und wird einfach dadurch geprägt, dass es oft kurz ist, wiederkehrend und gleichförmig.
Mhm. Wie lange dauert denn so ein Anfall?
In der Regel ist ein Anfall nach 2 bis 3 Minuten beendet. Oft Auren, also diese kurzen Vorboten, die auch schon kleine Anfälle sind, sind oft kürzer. Aber ein epileptischer Anfall ist oft nach 2 bis 3 Minuten selbstlimitierend.
Und auch diese Anfälle, die so mit Missempfinden einhergehen, die dauern auch so um.
Die sind oft kürzer. Also diese Vorgefühle, Auren, die kurze, fokale Anfälle ja darstellen, sind oft kürzer. Sobald der Anfall auf die andere Hirnhälfte übergeht, generalisiert, wird es oft eben länger und ist im Minutenbereich anzusiedeln. Mhm. Wenn ein Anfall länger als 5 Minuten dauert, sprechen wir sogar gerade bei eben diesen bilateral-tonisch-klonischen, also dem früheren Grand Mal-Anfall, vom Status Epilepticus, und dann wäre sogar eine Notfallbehandlung indiziert.
Mhm. Nun haben wir ja schon angedeutet, dass nicht jeder, der einen epileptischen Anfall hat, deswegen an Epilepsie leiden muss. Es gibt ja auch Patienten, die eben nicht unter Epilepsie leiden und trotzdem schon mal so einen, ja auch einen Krampfanfall bekommen können. Gibt es da erkennbare Unterschiede bei den anderen Fällen, oder wie hält man das auseinander?
Es ist so, dass dieses Auftreten genau analysiert werden muss. Ein Patient nach einem ersten epileptischen Anfall, Sie sagten ja schon, 5-10% der Menschheit kann sowas passieren, kann jedem passieren letztendlich, sollte eine Diagnostik bekommen mit EEG, einem ordentlichen Kernspin mit einem Epilepsieprogramm und auch einer Diagnostik von Stoffwechselparametern, also ein Blutbild und auch der entsprechenden klinischen Chemie, gegebenenfalls auch einer Liquoruntersuchung. Das heißt, es sollte eine Abklärung beim Neurologen oder in einer neurologischen Klinik erfolgen. Und wenn einer dieser Befunde wegweisend ist für einen Auslöser, dann spricht man von einem sogenannten provozierten Anfall. Also nehmen wir an, eine Stoffwechselentgleisung, schwere Zuckerentgleisung bei einem Diabetiker oder aber auch Substanzmissbrauch, Alkoholmissbrauch, Alkoholentzug. All das wären provozierte Anfälle, die einfach ein Symptom sind, praktisch ein Hilferuf des Gehirns, dass hier schlecht mit dem Gehirn umgegangen wurde. Genauso gibt es akut symptomatische Anfälle nach zum Beispiel Schädelhirntraumata, nach Hirnblutungen, nach Schlaganfällen oder auch Operationen. All das wären praktisch akut symptomatische Anfälle, wenn die im Fenster von 7 Tagen um eine Hirnläsion herum auftreten. Es wäre keine Epilepsie, sondern eben Ausdruck der Hirnschädigung, die dann vonstatten geht.
Dann wollen wir natürlich auch wissen, wie es zu diesen Anfällen kommt. Sie haben aber schon gesagt, es ist ein Hilferuf des Gehirns und man kann das mit dem EEG untersuchen. Wenn jetzt ein Arzt eine Aufnahme macht, was sieht er dann? Was ist dann bei einem Patienten anders als beim Gesunden?
Also bei der EEG-Untersuchung, beim ersten EEG kann man in 20% der Fälle bei dem Patienten, wenn er eine Epilepsie hat, epilepsietypische Potenziale entdecken. Das wird bis zum 4. EEG auf 80-90% gesteigert. Und man kann dann epilepsietypische Veränderungen im EEG sehen. Also die Ausdruck sind von diesen hypersynchronen Entladungen, dass Nervenregionen, also Zellregionen im Gehirn gleichzeitig feuern. Und man kann dann diese sogenannten epilepsietypischen Potenziale entdecken, die wir als Spitzen, also sogenannte Spikes oder eben auch Spike-Wave-Komplexe, Sharp-Waves, also scharfe Elemente, Grafo-Elemente im EEG kennen und man auch unterscheiden muss von Normvarianten. Also da ist eine gewisse Expertise in der EEG-Befundung nötig. Das ist das, was die Kollegen in den Neurologie-Ausbildungen in den Kliniken dann lernen, wenn die einen EEG-Schein machen.
Das ist das, was der Neurologe dann auch sehen kann und auch erkennen kann und auch erkennen sollte. Was man als Patient jetzt nicht unbedingt verstehen muss oder wenn man das auf dem Bild sieht, da ist man natürlich völlig überfordert mit. Aber für uns Laien, was läuft schief im Gehirn? Was passiert da, dass es zu diesen Anfällen kommt? Können Sie uns das einfacher erklären?
Ja, also momentan geht man davon aus, dass es übererregbare Nervenzellpopulationen sind, dass einfach an einer Stelle, das wäre die fokale Epilepsie, ein Nervenzellverband sitzt, der übererregbar ist oder aber auch zu wenig Hemmung hat in der Region und der es dann schafft, praktisch mit den anderen Nervenzellen zu synchronisieren und das Gehirn praktisch zu steuern, und die epileptische Aktivität würde in dem Fall praktisch die andere Aktivität vom Gehirn so stark überlagern, dass es eben der Anfall schafft, sich im Gehirn auszubreiten zu einem Anfall. Also eine Stelle, von der es losgeht, wo Nervenzellen eben Netzwerke ansteuern, die dann diesen epileptischen Anfall machen. Bei generalisierten Epilepsien geht man davon aus, dass einfach die Anfallsbereitschaft bei dem Patienten generell vom Gehirn etwas höher ist, dass also diese Schwelle, bis ein Mensch einen Anfall bekommt, bei diesen Patienten durch wahrscheinlich eine genetische Disposition etwas niedriger liegt als bei jemandem mit einem gesunden Gehirn.
Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Wo ist dann das Problem? Ist es das Gehirn als Ganzes oder sind es die Nervenbahnen, die da laufen, wo was schiefläuft?
Ja, es ist wahrscheinlich sogar auf zellulärer Ebene, ja. Was man heutzutage annimmt, dass einfach die, das Sprechen praktisch der Nervenzellen miteinander und die Erregbarkeit der Zelle, die ja in der Stabilität der Zellmembran in der Regel gegeben ist, verändert ist. Also Nerven sprechen ja über den Austausch von Salzen miteinander, die von den praktisch Zellmembranen aufgenommen werden. Und diese Reizbarkeit der Zellmembran praktisch, diese das Überschießende der Natriumeinstrom zum Beispiel oder auch hemmende Einflüsse, die sind entweder zu wenig da, hemmende Einflüsse, oder die Zellen sind praktisch schneller erregbar, leichter erregbar und können dann praktisch Nervenzellen können feuern und die Nachbarzellen mit anstecken. So kann man sich es einfach vorstellen.
Gibt es eigentlich Vorboten oder Anzeichen, die auf einen nahenden epileptischen Anfall hinweisen?
Wenn der Patient Vorboten hat und Vorgefühle, die ihm anzeigen, dass ein Anfall oder sein Anfall startet, dann ist das aus medizinischer Sicht schon ein kleiner Anfall. Also die Patienten haben häufig, gerade wenn die Epilepsien haben, die von einer Stelle im Gehirn ausgehen, einen Vorboten, eine sogenannte Aura, die aber schon einen einfach fokalen, kleinen Anfall praktisch darstellen. Und wenn der in Regionen ist, wie zum Beispiel im Schläfenlappen, ist ja der häufigsten Epilepsieform, fokalen Epilepsieform, dann ist es eben dieses typische aufsteigende Gefühl vom Magen raus zur Nase oder eben, nehmen wir an, es ist ein Anfall von der sensiblen Aura, eben ein Kribbelgefühl, also ein unspezifischer Vorbote, den der Patient hat oder auch ein sehr spezifischer Vorbote kann es sein, der ist elektrophysiologisch und auch medizinisch schon ein kleiner Anfall. Man sieht dann schon Anfallsmuster im EEG.
Das heißt, es ist schon ein kleiner Anfall, aber ist das denn von der gleichen Form her wie später der große Anfall auch schon, oder das ist ein ganz, ganz anderes?
Das ist ganz individuell, also nicht alle Patienten haben Vorboten, die sich dann zu großen Anfällen entwickeln. Da ist wirklich jeder Patient hat da seine eigene Geschichte, seine eigene Form von Epilepsie und da ist keine Geschichte wie die andere.
Was sind eigentlich die Ursachen der Epilepsie? Wie kommt es dazu?
Ja, das ist auch sehr, sehr vielfältig. Also zum einen gibt es einmal die angeborene Disposition, dass man das Gehirn einfach Anfälle bekommen kann, bei zum Beispiel genetisch generalisierten Epilepsien. Dann gibt es natürlich strukturelle Hirnläsionen, die von Tumoren oder Gefäßmissbildungen über kortikale Dysplasien, also Anlagestörungen, die praktisch bei der Hirnentwicklung im Mutterleib schon passieren, gehen können. Dann gibt es die Sklerosen, also die zum Beispiel die Hippocampus-Sklerose, wo möglicherweise eine Disposition nach längeren, komplizierteren Fieberkrämpfen genutzt wird, dass eine Region wie der Hippocampus im Gehirn vernarbt und diese Narbe dann praktisch epileptogen ist. Also es gibt strukturelle Ursachen, genetische Ursachen, wir haben metabolische Ursachen, es ist ganz, ganz vielfältig, autoimmune Ursachen. Wir lernen da auch über die Jahre, jedes Jahr Neues und das ist ein ganz, ganz spannendes Feld, wo wir praktisch die Ursachen der Epilepsie immer mehr erfassen.
Bei dem Gedanken, dass Epilepsie eben auch erblich bedingt sein kann, denkt natürlich jeder dann auch an die eigene Familie. Ist das, lässt sich dieser Zusammenhang dann auch klar definieren? Ist es irgendwie so, dass ich als Vater, Mutter irgendwie Sorgen haben muss, dass mein Kind auch Epilepsie hat.
Da kann man wirklich die Patienten beruhigen. Also es gibt ganz, ganz seltene familiäre Epilepsieformen, die erblich in Familien zu finden sind. Das ist wirklich auf einzelne Familien zurückzuführen, in denen seltene Genvarianten gefunden werden. In der Regel ist es nicht erblich und Patienten mit Epilepsie müssen keine Sorgen haben, die Epilepsie, egal ob es jetzt vom Vater oder von der Mutter kommt, weiter zu vererben. Es gibt seltene familiäre Syndrome. Insgesamt ist es eher anzunehmen, dass es doch was Polygenetisches ist und einfach verschiedenste Faktoren zusammenkommen, dass dieser Patient jetzt diese Fehlbildung zum Beispiel entwickelt hat. Und die Sorge nach Erblichkeit kann man dem Patienten nehmen.
In welchem Lebensalter tritt eine Epilepsie besonders häufig auf?
Wir haben früher mal gedacht, dass es bei Kindern und Kleinkindern vor allem am häufigsten auftritt. Inzwischen ist diese U-förmige Verteilung über die über das Altersspektrum zum Lasten praktisch des älteren Alters deutlich angestiegen. Also es ist so, dass im ersten Lebensjahr Säuglinge und Kleinkinder eben das höchste Auftreten von Anfällen haben. Dann geht das über Jugendliche, sinkt das. Im mittleren Lebensalter hat man eigentlich relativ selten die die Chance, dass sich eine Epilepsie neu entwickelt. Und ab 60, 65, der ältere Patient hat auf jeden Fall die höchste Inzidenz und Chance, auch einen Anfall zu bekommen. Man sagt ja insgesamt, dass so bis zu 1% der Bevölkerung Epilepsie hat. Wenn man die Patienten über 60, 65 nimmt, steigt das, je höher man geht, bis auf 3% insgesamt dann und noch höher. Also das ist wirklich bei den über 70, 80-Jährigen nochmal ansteigend. Dadurch, dass wir eben älter werden, auch mit Vorerkrankungen vom Gehirn älter werden, kommt es eben dazu, dass neurodegenerative Erkrankungen, Schlaganfälle in der Vorgeschichte eben Altersepilepsien bedingen und im Alter momentan wir die höchste Chance haben des Neuauftretens einer Epilepsie.
Das heißt, die Tatsache, dass wir immer älter werden, führt unter anderem auch dazu, dass Epilepsien häufiger auftreten.
Ja, Epilepsie ist ja eine der häufigsten Erkrankungen des Nervensystems und das wird mit der Alterung der Bevölkerung noch weiter zunehmen.
Im Deutschlandfunk hören Sie die Sprechstunde, unser Schwerpunktthema Epilepsie und epileptische Anfälle. Und unser Studiogast ist Professor Susanne Knake, Leiterin des Epilepsiezentrums Hessen am Uniklinikum in Marburg. Und Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Frau Professor Knake, wir müssen natürlich über die Therapie sprechen, über die Behandlung. Welche grundsätzlichen Ansätze gibt es, Epilepsien zu behandeln?
Ja, wir haben einmal natürlich den großen Bereich der medikamentösen Therapien. Hier stehen uns eine große Anzahl an Medikamenten zur Verfügung. Es kommen auch immer wieder neue Präparate dazu, die insbesondere bezüglich der Verträglichkeit für den Patienten optimiert werden. Man muss sagen, dass über die Jahre die Medikamente ungefähr gleich gut wirksam sind, sich aber gezeigt hat, dass die neueren Präparate bezüglich Verträglichkeit, Wechselwirkungen, Nebenwirkungen für den Patienten eben deutlich mehr Vorteile bieten als die alten tradierten Präparate, die wir noch aus den, sagen wir mal, 60er Jahren kennen.
Was sind das für Medikamente, die Sie da verschreiben können?
Ja, das sind ist ein ganz, ganz breites Spektrum. Wir haben also mehr als 27 Medikamente an der Hand, die zugelassen sind, die Epilepsien zu versorgen. Die arbeiten an verschiedenen Stellen im Gehirn. Und man kann natürlich
27 haben Sie gesagt, ne?
Mindestens. Man kann natürlich an verschiedensten Stellen hier im Gehirn angreifen und sich überlegen, was man macht. Also arbeite ich eben an Natriumkanälen, möchte ich die GABA-R-Gehemmung verstärken. So geht man in der Regel gar nicht pharmakologisch ran, sondern man sucht für den Patienten eigentlich das beste Medikament, was eben für den individuellen Patienten am besten geeignet ist. Das heißt, ich weiß, gerade in der Ersttherapie haben sie oft die gleiche Chance, den Patienten anfallsfrei zu bekommen mit der ersten Tablette. Aber welches dieser Präparate ich auswähle, das hängt eben ganz klar von dem Profil des Patienten ab. Also habe ich eine junge Frau da, muss ich überlegen, hat die einen Schwangerschaftswunsch? Habe ich hier jemanden, der kognitiv sehr fit ist? Habe ich ein Begleitprofil wie eine Angststörung oder eine psychiatrische Erkrankungen als Begleiterkrankungen, da muss ich das Feld der Medikation eben ganz klar auf den Patienten individualisiert zuschneiden und für den Patienten die geeignete Therapie auswählen.
Das heißt, wenn die zusammen im Wartezimmer eines Arztes sitzen, eigentlich alle sagen, ich leide unter Epilepsien, bekommt trotzdem jeder ein anderes Medikament.
Ja, ist oft eine Vielfalt. Natürlich gibt es so die 2, 3 großen, gut verträglichen, weltweit etablierten Präparate, die sehr häufig verschrieben werden. Aber es ist immer wieder die individuelle Auswahl, die man mit dem Patienten zusammen auch treffen muss. Denn wir wissen, gerade bei Epilepsien ist oft Compliance ein großes Problem. Das sind oft junge Menschen, die sich gar nicht krank fühlen zwischen den Anfällen und plötzlich 2-mal am Tag eine Medikation, Dauermedikation einnehmen müssen, die dann vielleicht auch noch Nebenwirkungen hat, die müde machen. Aus diesem Grund ist es eben wichtig, mit dem Patienten zusammen das Medikament auszuwählen, über Nebenwirkungen aufzuklären, dass eben die Compliance auch da ist und das Medikament genommen wird. Das ist ganz, ganz wichtig.
Medikamente sind eine Möglichkeit der Behandlung, aber nicht die einzige.
Genau, nicht die einzige. Ein ganz großer Bereich ist die Epilepsiechirurgie. Da ist es so, dass wir in Deutschland immer noch unheimlich lange Wartezeiten haben, bis ein Patient, der ein gut geeigneter Kandidat für eine Epilepsiechirurgie ist, zur Operation kommt. Da sind wir in Deutschland noch immer bei 10 Jahren oder europaweit, was sehr, sehr schade ist, weil da Lebenschancen für den Patienten vorbeigehen. Also wenn ein Patient nach der zweiten erfolglosen medikamentösen Therapie sollte eine Re-Evaluation in einem Epilepsiezentrum stattfinden, sollte die Diagnose geprüft werden und auch geprüft werden, ob der Patient ein geeigneter Kandidat für einen epilepsiechirurgischen Eingriff ist.
Was passiert bei einem epilepsiechirurgischen Eingriff?
Erst nach einer sehr intensiven und ausführlichen prächirurgischen Diagnostik, die an den Epilepsiezentren durchgeführt wird, macht man eine Art Landkarte vom Gehirn und kann feststellen, aha, hier kommt die Epilepsie her, hier sind aber Sprache und Gedächtnis und wichtige funktionstragende Areale. Und wenn dann ein Areal identifiziert wird, von dem die Epilepsie ausgeht und die Chance auf Anfallsfreiheit gut als gut eingeschätzt wird, und da reden wir so von Anfallsfreiheit über die nächsten 10 Jahre von 60-70%, dann wird zusammen mit dem Chirurgen in einer interdisziplinären Konferenz mit Radiologen, Psychologen und so weiter eine OP-Strategie festgelegt und der Patient dann eben, wenn diese Zellen, die dann eben krankhaft feuern, praktisch entfernt und es bleibt praktisch gesundes Gewebe zurück und der Patient ist anfallsfrei.
Das heißt, Sie entfernen da einen Teil des
Gewebes. Der Neurochirurg, genau, der Epilepsiechirurg.
Ganz ähnlich ist, oder in eine ähnliche Richtung geht, glaube ich, auch die Stimulation. Das ist noch ein anderer Ansatz der
allerdings eben für Patienten in Frage kommt, die nicht gute Kandidaten für eine Epilepsiechirurgie sind. Es gibt vom Outcome, auch von dem Gesamtüberlebensvorteil, den Patienten mit Epilepsien haben für ihr gesamtes Leben, muss man sagen, nichts Besseres als die Epilepsiechirurgie. Aber wenn das nicht in Frage kommt, kommen Stimulationsverfahren in Frage, wie zum Beispiel die Vagusnervstimulation, wo endogene Hemmmechanismen des Vegetativums praktisch genutzt werden sollen, um die Anfallsfrequenz zu reduzieren. Dann gibt es Stimulationsformen wie die Thalamusstimulation, also eine Art tiefe Hirnstimulation, die dann auch ebenfalls Netzwerke verstärken soll, die Epilepsien seltener machen, und ein in Europa nicht zugelassenes, aber in Amerika gut genutztes Verfahren, die responsive Neurostimulation, wo EEG abgeleitet wird und am Fokus praktisch, wo die Epilepsie herkommt, dann, wenn Epilepsien drohen, ein Impuls gegeben wird.
Sie sind aber ein großer Anhänger der Chirurgie, der Epilepsie, der Chirurgie, haben gesagt, es dauert manchmal 10 Jahre, bis ein Patient dazu sich entscheiden kann. Mit Blick auf die Uhr, wir haben noch eine knappe Minute. Warum dauert es so lange, bis operiert wird?
Ja, also zum einen ist es so, dass der Weg zur prächirurgischen Diagnostik zu spät eingeschlagen wird, also Patienten eben nicht zügig Pharmakorefraktarität festgestellt wird. Zum anderen ist es so, dass das Kernspinnen oft ein Punkt ist und das muss in die Hand von Epilepsiezentren. Also hier sind wirklich frühzeitige Überweisungen an die vielen und auch wirklich hervorragend ausgestatteten Epilepsiezentren in Deutschland wichtig.
Unser Schwerpunktthema heute: epileptische Anfälle, Ursachen, Diagnostik und Therapien. Und zu Gast im Studio ist Professor Susanne Knake. Sie ist Leiterin des Epilepsiezentrums Hessen am Uniklinikum in Marburg und außerdem Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie. Am Telefon in Hannover begrüße ich Herrn Kuhlmann. Guten Morgen, Herr Kuhlmann.
Ja, guten Morgen. Kuhlmann aus Hildesheim, genau bei Hannover. Ja, ich rufe an, weil mein Sohn hatte vor etwa 10 Tagen einen Anfall. Er ist da ohne ersichtlichen Grund irgendwie aus heiterem Himmel zusammengeklappt und war dann so eine Minute oder zwei völlig ohne Bewusstsein, wurde dann in die Notaufnahme gebracht. Ich muss noch genauer sagen, er war eigentlich war er bei Bewusstsein, aber er konnte sich irgendwie nicht bewegen. Und dann war erst so die Überlegung, ist das eine Epilepsie? Und dann kam ein Neurologe in der Klinik, in der Notaufnahme eben, hat ihn untersucht und hat ein EEG gemacht und sagte, naja, das könnte eine Epilepsie sein, aber es könnte eben auch was anderes sein. Und hat dann irgendwie das Schlagwort gebracht, Kataplexie. Und sagte dann, mein Sohn sollte doch einmal in ein Schlaflabor gehen. Jetzt sind wir gerade so am Gucken, wo ein Schlaflabor ist, dass ich ihn untersuchen kann. Der Neurologe meinte dann eben auch, in Hamburg wäre ein Epilepsiezentrum, die hätten auch ein Schlaflabor. Und ich wollte jetzt gerne mal wissen, was ist das, wovon hat der gesprochen? Und wo gibt es denn überall Schlaflabore? Weil von Hildesheim nach Hamburg, das sind auch 200 Kilometer. Vielleicht gibt es ja auch eins in der Nähe, was wir stattdessen nehmen können. Aber
das könnte wird sicherlich der Fall sein. Eine Frage noch. Sagen Sie uns noch, wie alt Ihr Sohn ist?
Der ist 16.
Okay. Frau Professor Knake, was ist eine Kataplexie, die da jetzt ins Gespräch gebracht wurde.
Ja, also das ist eine wichtige Differentialdiagnose, sind immer auch Schlafstörungen und gerade attackenartig auftretende Schlafstörungen durch verschiedene Auslöser können in Betracht gezogen werden. Wobei bei einem 16-jährigen Jungen mit erster Bewusstlosigkeit die Idee des Neurologen, dass es eben auch eine Epilepsie sein könnte, richtig ist, richtig auch eine Empfehlung in ein Zentrum zu überweisen, wo eben diese Differentialdiagnosen abgeklärt werden können. Da sind sie sicherlich in guten Händen, wenn ihr Sohn EEG, Schlafstörungen und auch andere Differentialdiagnosen abgeklärt bekommt. Das ist immer wieder das Problem nach einem ersten Anfall, dass eben die Beschreibung oft nicht einheitlich ist, ein erstes EEG nicht wegweisend ist. Da muss eine spezielle Bildgebung gemacht werden und eben die Differentialdiagnosen, die sehr bunt sind. Also da gehören häufigst Synkopen zu, also kurzfristige Ohnmachtsanfälle, die auch bei jungen Menschen eine wichtige Differentialdiagnose sind. Schlafstörungen bei jungen Menschen eher selten, kann aber auch, sollte auch mit in Betracht gezogen werden, vielleicht nicht als erste Wahl. Es gibt auch manchmal dissoziative Zustände, wo einfach praktisch eine Stressreaktion des Körpers sich so äußert. Also es gibt verschiedenste Ursachen, die, denke ich, abgeklärt werden sollten. Und da ist eine Überweisung an ein Zentrum, das Epilepsie und Schlaf gemeinsam abklären kann, sicherlich eine sehr gute Entscheidung.
Also Schlaflabore gibt es zwischen Hildesheim und Hamburg vermutlich mehrere. Kann man sich, ist da jedes denkbar oder ist es für so eine Untersuchung auf Kataplexie, auf Epilepsie, ist da ein spezielles Schlaflabor
nötig? Also diese Kataplexieabklärung, das macht sicherlich jedes Schlaflabor. Da gibt es die Deutsche Gesellschaft für Schlafmedizin, wo man die Schlaflabore nachlesen kann. Aber ich denke, gerade in dem Fall Ihres Sohnes hörte sich für mich jetzt so an, dass man auch eben an ein Zentrum gehen sollte, wo eben auch Expertise für Epilepsie vorhanden ist. Und die größeren Epilepsiezentren haben in der Regel auch immer jemanden, der auch Somnologe oder Schlafmediziner ist. Also das sollte man vorher abklären. Und ich denke, da sind Sie mit Ihrem Plan in guten Händen.
Herr Kuhlmann, vielen Dank für Ihren Anruf. Und in Pirmasens ist Herr Okulika, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen am Telefon.
Ja, ziemlich gut, ja.
Ah, gut, okay. Ja. Was hat Sie zum Telefonhörer greifen lassen?
Ja, also meine Frau hat Epilepsie seit ihrer Kindheit. Und jetzt haben wir Ende Mai versucht, Tabletten zu bekommen. Und es ist bei uns in der Gegend nichts mehr zu bekommen. Absolut nichts mehr. Dann waren wir im Pirmasenser Krankenhaus und haben uns dort informiert, was zu bekommen wäre. Dann saßen wir 5 Stunden in der Notaufnahme für 2 Tabletten. Also insgesamt haben wir bei ca. 30 bis 35 Apotheken angerufen.
Also Ihre Frau bekommt bestimmte Medikamente.
Ja.
Und eigentlich das Rezept hätte sie, nur die Medikamente sind nicht da.
Ja, genau, ja. Mhm.
Frau Knake, gibt es, das ist ja fast unvorstellbar, dass es diesen Engpass gibt.
Ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem, was Sie da ansprechen, dass wir nicht nur im Bereich der Epilepsie, ich weiß auch aus dem Bereich der Parkinson-Therapie, also Lieferengpässe von Arzneimitteln ist ein ganz, ganz großes Thema, was uns auch als Fachgesellschaft sehr also mit offenem Mund dastehen lässt, wie sowas passieren kann. Wir haben da auch Briefe schon geschrieben an die Arzneimittelsicherheit, aber es ist einfach nichts zu machen. Auch die Firmen haben wir probiert kontaktiert. Das Problem ist häufig, dass einfach Lieferengpässe entstehen, dadurch, dass Beimischungen zu den Tabletten nicht geliefert wurden. Dann gab es jetzt Lieferengpässe auch in der Corona-Zeit, wo Medikamente gehortet wurden oder Packungen gehortet wurden von Kliniken, aber auch von Privatpersonen und die nicht mehr zur Verfügung standen. Aber oft ist es einfach, dass Produktionsketten praktisch weltweit oder global sind und einfach Lieferengpässe entstehen, dass Zusatzstoffe aus verschiedenen Ländern nicht zeitgerecht geliefert wurden. Das betrifft eine große Anzahl von Medikamenten. Und wir haben immer das Problem, dass wir unseren Patienten sagen, wenn sie ein Medikament haben, mit dem sie klarkommen, bleiben sie bei dem Medikament, bleiben sie sogar bei dem Hersteller des Medikamentes, weil sogar der Wechsel eines Herstellers manchmal dazu führen kann, dass Serumkonzentrationen schwanken können oder eben auch der Patient, die Compliance nicht mehr ganz so da ist, weil plötzlich ein anderes Präparat genommen wird. Das ist alles nicht mehr möglich. Auch in den Kliniken hatten wir Probleme mit Lieferengpässen. Das hat dazu geführt, dass Patienten zum Teil nicht nur einen anderen Hersteller nehmen mussten, sondern eben auch sogar innerhalb einer größeren Substanzklasse ein Präparat wechseln mussten.
Glauben Sie denn, dass sich die Situation entspannen wird jetzt demnächst oder bleibt das so?
Ich hoffe, dass durch politischen Druck und auch Einfluss der Politik sowas sich hoffentlich und auch eine Konzentration wieder auf europäische Herstellerketten das Ganze sich bessert.
Herr Okulica, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf und dafür, dass Sie auf das Problem hingewiesen haben. Dankeschön. In Berlin ist Frau Heinz Stör am Telefon.
Hallo.
Frau Heinz Stör, guten Morgen.
Heinz Stör, genau, guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Also es geht um meine Tochter, die ist inzwischen 18 Jahre alt und hat plötzlich mit 11 Jahren Epilepsie bekommen. Das waren zunächst erstmal nur in Anführungsstrichen so Absenzen. Sie wurde dann, also hat eine lange Reise gehabt, bis sie dann irgendwann mal eingestellt wurde. Einigermaßen wurde dann auch war 2 bis 3 Jahre anfallsfrei. Und jetzt ging es aber wieder los vom Dreivierteljahr, dass sie wieder schwerere Anfälle bekommen hat und eben auch Grand Mal Anfälle. Also sie hat täglich Anfälle. Und ist sozusagen inzwischen leider auch, sagen die Ärzte, austherapiert, weil sie sämtliche Medikamente und Kombinationen schon bekommen hat. Jetzt wollte ich mal fragen, haben Sie noch irgendwelche Tipps für Leute, eben die immer noch nicht eingestellt wurden? Und das zum einen und zum anderen auch... Wie kann man damit umgehen bei so einem jungen Menschen, der ja eigentlich ins Erwachsenenleben starten will und da eben so behindert ist durch diese Krankheit?
Frau Professor Knake.
Ja, es ist jetzt, ohne den speziellen Fall Ihrer Tochter genau zu kennen, das hört sich ja an, als wäre schon viel Diagnostik gelaufen. Es ist immer gut, bei therapieschwierigen Situationen die Diagnostik nochmal komplett aufzurollen. Also alle paar Jahre eine erneute Bildgebung zu machen, nochmal an einem spezialisierten Zentrum in Ihrer Nähe die Diagnostik praktisch erneut zu machen, die Anfälle zu charakterisieren, die Syndromdiagnose zu prüfen und dann einfach zu schauen, welche Medikamente hatte Ihre Tochter schon, welche Kombination hat sie nicht gehabt, welches an neueren Präparaten oder vielleicht auch an momentan in Studien befindlichen Präparaten könnten noch zur Verfügung stehen. Und dann ist natürlich immer wichtig zu prüfen, ob zum Beispiel Epilepsiechirurgie eine Option wäre. Und da würde ich immer raten, nochmal an ein spezialisiertes Zentrum in Ihrer Region zu gehen und die Diagnose nochmal zu prüfen.
Und da spielt das Alter auch nicht eine Rolle?
Nee, ich habe verstanden, die Tochter ist jetzt 18. Ja, das heißt, mehrere Jahre zwischen so Kindheit und Jugend bis zum jungen Erwachsenenalter, wo eine anfallsfreie Periode ist, sehen wir oft. Mit Hirnreifungsprozessen kommt es dann oft dazu, dass die Epilepsie wiederkommen kann. Und da gerade, wenn Sie sagen, früher wurde es als Absenzenepilepsie, was ja eine generalisierte kindliche Epilepsieform ist, die jetzt wieder schwerer wird, würde mich dazu bewegen, die Diagnostik nochmal neu zu machen und auch die Diagnose nochmal zu prüfen.
Haben wir schon gemacht, aber sie ist jetzt gerade auch letzte Woche wieder aus dem Krankenhaus und war das letzte halbe Jahr eigentlich komplett in verschiedenen Epilepsiezentren, also sowohl in Bethel als auch hier in Berlin-Brandenburg. Mhm. Und leider, also weder ist die, also chirurgisch ist nichts möglich. Und also jetzt was ganz Neues ist eben dieses Epidiolex, dass sie das auch bekommt. Also das Cannabidiol.
Cannabispräparat, ja. Mhm.
Genau, ist aber auch nicht so wirksam, wie wir uns das eigentlich erhofft hatten. Und jetzt wollte ich, wo Sie gesagt haben, Studienpräparate, Präparate, die in Studien sind, wie kann man denn da rankommen so? Oder muss man das über den Arzt anfragen?
Ja.
Oder wie
passiert? Also das müsste über Ihr Epilepsiezentrum, Sie haben jetzt schon sehr etablierte, sehr gute Epilepsiezentren genannt, da würde ich mich einfach an die Studienambulanzen des Epilepsiezentrums wenden und einfach sagen, dass Sie Interesse an Studien hätten, da werden Ihnen die Kollegen die entsprechenden Informationen geben können.
Epilepsie und epileptische Anfälle, darum geht es heute Vormittag in der Sprechstunde und zu Gast im Studio ist Professor Susanne Knake vom Uniklinikum in Marburg. Epilepsie. Passieren kann es jedem, dass er zufällig Zeuge wird, wenn ein Patient einen epileptischen Anfall bekommt. Wobei jetzt vermutlich die wenigsten genau sagen könnten, wie ein epileptischer Anfall eigentlich genau aussieht, geschweige denn, ob und wie man dabei erste Hilfe leistet. Die meisten von uns dürften von der Situation heillos überfordert sein. Wie also soll man sich verhalten? Hilfestellung kann uns dabei Privatdozent Dr. Lothar Burghaus geben. Er ist Chefarzt der Klinik für Neurologie am Heilig-Geist-Krankenhaus in Köln. Und vor der Sendung habe ich mit ihm über Erste Hilfe bei epileptischen Anfällen gesprochen, auf die man ja als Laie überhaupt nicht vorbereitet ist. Möglicherweise wird man da sehr plötzlich und nichtsahnend in diese Situation geworfen. Und da stellt sich die Frage, wie man einen epileptischen Anfall überhaupt erkennt.
Es gibt recht eindeutige Zeichen für einen epileptischen Anfall. Und zwar geht es darum, dass bei einem solchen Anfall der ganze Körper beteiligt ist, weil auch unser ganzes Gehirn bei dem epileptischen Anfall beteiligt ist. Das heißt, der häufigste Anfall, den wir miterleben können, führt dazu, dass der Betroffene das Bewusstsein verliert und zu Boden stürzt. Damit beginnt der Anfall. Und dann sehen wir als erstes eine Phase, in der der Betroffene sich am ganzen Körper verkrampft. Also viele Hörerinnen und Hörer kennen ja auch den Begriff des Krampfanfalls. Daher stammt dieser Begriff, weil wir von außen sehen können, dass sich die Muskeln am Körper eines Betroffenen vollständig verkrampfen.
Also der Patient fällt einfach um und dann bekommt er Zuckungen.
Ja, erst kommt die Verkrampfung, wo alles wie versteift wirkt, und das hält so 30 Sekunden mitunter an, und das ist so die Phase, in der man als Zeuge erstmal fragt, was ist denn hier passiert, man begreift erstmal gar nicht, was da vor sich geht, und dann sieht man den Betroffenen am Boden liegen und der ganze Körper wirkt wie versteift, und dann kommt im Anschluss die Phase der Zuckungen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, dass sich die Verkrampfungen langsam auflösen und in diese Zuckungen am ganzen Körper übergehen. Und das dauert auch noch mal so im Schnitt eine halbe Minute.
Und da wird erzählt, dass viele Patienten dann auch so Schaum vor dem Mund bekommen.
Richtig, denn wenn alle Muskeln am Körper verkrampfen oder alle Muskeln zucken, kann man zum Beispiel nicht schlucken. Und wenn man dann Speichel im Mund hat, fließt er aus dem Mund heraus. Also dieses Schaum vor dem Mund hört sich immer so schlimm an, aber letztendlich ist das eigentlich nur das Problem, dass man in dem Moment den Speichel nicht runterschluckt.
Wenn der Patient einfach umfällt, wie wir gesagt haben, ist das ein ungeschützter Sturz, kann er dann mit dem Kopf auf die Erde knallen?
Das wäre eine Komplikation eines solchen Anfalls. Man muss vielleicht noch mal vorausschicken, der Anfall selber ist nicht gefährlich. Also ein epileptischer Anfall schädigt den Patienten nicht. Das Gehirn wird dabei auch nicht geschädigt. Das Problem ist, wenn durch den Anfall Komplikationen entstehen, wie Verletzungen. Wenn natürlich jemand einen epileptischen Anfall, ich sage jetzt mal, auf einer Leiter erleidet und von der Leiter runterstürzt, kann er sich natürlich schwerwiegende Verletzungen zuziehen. Aber das ist nicht die Regel. Die meisten, mit Abstand meisten epileptischen Anfälle, die so ablaufen, gehen ohne relevante Verletzungen einher. Es geht darum, dass man als Zeuge die Ruhe bewahrt und einfach den Betroffenen vor Verletzungen schützt.
Ist der Betroffene denn während des Anfalls bei Bewusstsein?
Nein, er ist nicht bei Bewusstsein. Das Bewusstsein ist weg. Der Betroffene kann sich nachher auch nicht daran erinnern. Der sagt häufig dann, wenn wir die Betroffenen befragen, ja, ich war irgendwo unterwegs, ich war auf der Straße unterwegs und plötzlich bin ich wohl umgefallen und dann weiß ich nichts mehr. Das schildern die Betroffenen häufig. Und die Zeugen müssen dann ein bisschen den Patienten bewachen und so versorgen, dass ihm keine Folgen drohen von dem Anfall. Also eine Verletzung haben Sie eben ja schon mal genannt. Wenn jemand bei dem Sturz sich verletzt, meinetwegen eine Platzwunde hätte, dann soll man sich natürlich darum kümmern.
Wie kann man denn den Patienten vor Verletzungen schützen, damit er sich gar keine erst zufügt?
Ja, also wenn man sich jetzt vorstellt, jemand hat einen Anfall und ist in der Phase des Anfalls, in der die Zuckungen auftreten, und dann muss man natürlich dafür sorgen, dass jemand sich nicht an umgebenden Gegenständen verletzt. Wenn jemand zum Beispiel an der Bordsteinkante liegt, dann muss man natürlich dafür sorgen, dass er sich da dann nicht verletzt oder in der Nähe von Möbeln, von Möbelstücken umgefallen ist. Er darf sich da nicht verletzen. Das heißt, wir als Ersthelfer sind einfach nur dafür da, die Gegenstände aus dem Weg zu räumen, vielleicht eine Tasche oder eine Jacke unter den Kopf zu legen, damit derjenige im Anfall sich nicht verletzt. Das ist die erste Minute des Anfalls. Man muss immer unterscheiden, ist der Patient noch im eigentlichen Anfall drin oder ist der Anfall vorbei? Denn nach dem Anfall ist der Patient schlicht und einfach nur wie in einem tiefen Schlaf immer noch bewusstlos und dann wird er langsam wieder wach.
Sollte man etwas zwischen die Zähne schieben, damit der Betroffene sich nicht auf die Zunge beißt oder in die Lippen beißt?
Sehr gute Frage. Das ist das deutlichste Nein, was ich nur sagen kann. Denn das ist so eine Überlieferung aus früheren Zeiten. Diese Beißkeile hat man die früher immer genannt. Aber wenn man sich nochmal vorstellt, wenn alle Muskeln am Körper verkrampft sind, dann beißt natürlich auch der Mund zu und die Zähne sind fest aufeinander. Und diese Phase ist nach 30 Sekunden vorbei. Wenn ich versuche, in der Phase etwas zwischen die Zähne zu stecken, dann kann ich den Betroffenen nur verletzen. Helfen kann ich damit niemandem. Ich kann damit nur noch zusätzliche Verletzungen beifügen. Also Beißkeile sind heutzutage vollkommen verboten.
Also abwarten einfach, alle scharfen, gefährlichen Gegenstände aus dem Weg räumen. Soll man den Notarzt rufen?
Wenn Sie einen epileptischen Anfall sehen und Sie wissen ja nichts über den Betroffenen, werden Sie den Notarzt rufen. Das ist vollkommen richtig und vollkommen in Ordnung. Es gibt natürlich Situationen, wenn zum Beispiel Angehörige dabei sind, die wissen, dass jemand eine Epilepsieerkrankung hat und die solche Anfälle einschätzen können, kann es durchaus sein, dass die sagen, ja, das ist eine Epilepsieerkrankung, alle paar Monate kommt es vielleicht zu einem Anfall, wir können damit umgehen und wir warten einfach nur ab, bis der Betroffene wieder wach ist. Dann wird man keinen Notarzt rufen. Oder Eltern von Kindern mit Epilepsieerkrankungen, die rufen sicher nicht bei jedem epileptischen Anfall den Notarzt. Aber wenn man Zeuge wird und weiß nichts über den Betroffenen, sollte man den Notarzt rufen.
Vielen Dank. Das war Dr. Lothar Burghaus, Chefarzt der Klinik für Neurologie am Heiliggeist-Krankenhaus in Köln. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. Jetzt wollen wir Ihre Fragen zu Epilepsie und epileptischen Anfällen beantworten und mit Ihnen ins Gespräch kommen. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Und Ihre Fragen hier im Studio wird beantworten Professor Susanne Knake, Leiterin des Epilepsiezentrums Hessen am Uniklinikum in Marburg. Und wir haben einen Hörer aus Württemberg am Telefon. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Kurz vorweg, wir sind leider für dieses Thema sehr stark sensibilisiert. In unserer nächsten Verwandtschaft haben wir jemanden mit langer Epilepsieerfahrung, vielen Grand Mals und so weiter. Zweimal konnte ich über die Ferne hinweg einen Notarzteinsatz organisieren. Im zweiten Fall wären wir da nicht zugekommen, wäre es wahrscheinlich tödlich gewesen. So, jetzt meine direkten Fragen. Dieser Mensch hat natürlich seinen Führerschein erst einmal abgeben müssen und dann wurde er ganz eingezogen. Und das Ordnungsamt war nicht bereit, den Führerschein aufzuheben für den Fall, dass irgendwann Anfallsfreiheit besteht. Sie besteht längst. Er hat auch seinen Führerschein wieder, aber er muss ihn neu machen. Das nur vor dem Hintergrund. Die Schwiegermutter dieses Menschen wurde von einem Autofahrer überfahren, letztlich mit tödlichem Ausgang.
Dieser das Autofahrer fiel vorher. Inwiefern hat das jetzt was mit Epilepsie zu tun?
Ja, gleich, Moment. Dieser Autofahrer war schon vorher aufgefallen durch schlängelndes Fahren und hat dann diese Frau auf ihrem Motorroller überfahren. Ihm fiel dann ein bei der Vernehmung, ja, er habe auch Epilepsie und das kann auch sein und das kann ja auch ein, muss ja kein Grand Mal gewesen sein, sondern eine Absence. Soweit erstmal in Ordnung. Die Staatsanwaltschaft hat auf diese potenzielle Sache hin das Ding gar nicht erst aufgearbeitet.
Muss ich doch dazwischen gehen. Also wir wollen gerne über gesundheitliche Fragen sprechen und nicht über juristische Fragen. Das ist hier einfach die falsche Sendung dafür.
Also ich darf kurz sagen, Führerschein und Epilepsie ist natürlich ein wichtiger Punkt, den können wir kurz ansprechen. Es ist, um das zusammenzufassen, es gibt da keine Grauzone, sondern es ist vom Verkehrsministerium eine Leitlinie rausgegeben worden, nach der ganz klare Kriterien bestehen, wann ein Patient zu welcher Gruppe praktisch Fahreignung besteht, ob er PKW fahren darf, ob er Auto fahren darf zur beruflichen Nutzung. Da gibt es eigentlich gar keinen rechtlichen Spielraum und da sollte ein Gutachten bei einem Arzt, der eine verkehrsmedizinische Qualifikation hat, geschehen und die Empfehlungen entsprechend ausgesprochen werden und diese Gutachten sind dann auch in der Regel bindend. Das gibt es auch für andere neurologische oder auch internistische Erkrankungen.
Dieser Mensch, der hauptberuflich Kieslaster fährt, überhaupt einen Führerschein hatte, wenn seine Erkrankung bekannt war?
Ja, also um Lastwagen zu fahren, muss man 5 Jahre ohne Medikation anfallsfrei sein. Also wie gesagt, ich würde da raten, einen Arzt mit verkehrsmedizinischer Qualifikation aufzusuchen.
Also ich kann nachvollziehen, dass Sie Ihre Entrüstung nachvollziehen, aber wir kennen den Fall jetzt nicht. Und deswegen sollten wir es an der Stelle auch belassen. Und ich danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf. Und wir haben viele andere Hörer. In Kaiserslautern ist Herr Schärfer am Telefon. Guten Morgen, ja. Herr Schärfer.
Wir hören ja, Sie. Guten Tag, hier ist Andreas Schärfer. Meine Frage ist eigentlich ganz einfach. Ich hatte vor 41 Jahren 1979 einen schweren Motorradunfall, Schädelbasisanbruch, 10 Tage im Koma gelegen, habe daraufhin 3 epileptische Anfälle mit Ohnmacht und Schaum im Mund gehabt, hatte Medikamente bekommen und dann wurde festgestellt, okay, ist erstmal vorbei, war jetzt auch so gewesen. Mir wurde aber damals schon gesagt, es kann sein, wenn ich wieder älter bin, dass es nochmal passiert oder wieder auftreten kann. Ich bin jetzt 61 Jahre jung und vor 2 Jahren ungefähr habe ich hier die ersten Anzeichen bekommen. Habe mir dann nachts auf die Zunge leicht gebissen, habe es dann gemerkt, also so leichte Anzeichen waren das. Seitdem nehme ich Medikamente und das ist jetzt auch vorbei, habe auch keine Kopfschmerzen mehr, was dadurch auch anscheinend dann Anzeichen war. Und die ganz einfache Frage ist jetzt, ist die Lebenserwartung bei Epileptikern genauso hoch wie bei normalen Menschen, in Anführungsstrichen, oder ist bei denen die Lebenserwartung geringer?
Oh, eine schwierige Frage. Frau Professor Knake.
Ja, die großen Studien sagen schon, dass die Lebenserwartung bei, wenn man alle Patienten mit Epilepsie nimmt, zur Gesamtbevölkerung leicht reduziert ist. Das wird aber insbesondere einmal durch anfallsbedingte Komplikationen wie Unfälle, aber vor allem auch durch das wichtige Thema des SUDEPs, dieses Sudden Unexpected Death in Epilepsy, also den plötzlichen Tod bei Epilepsie, mitgeprägt. Das ist ein Phänomen, was wir seit einigen Jahren kennen und wo Ärzte und auch natürlich Angehörige, Patienten sehr viel Angst vorhaben. Das ist vergleichbar mit dem plötzlichen Kindstod, wo so circa einer von 1.000 Patienten das Risiko hat, plötzlich zu versterben. Der Mechanismus ist bisher immer noch unklar. Es läuft da ganz, ganz viel Forschung. Man hat inzwischen Risikofaktoren identifiziert. Das sind insbesondere junge männliche Patienten mit häufigen, gerade nächtlichen, schweren Anfällen, einer Polytherapie. Also alles Faktoren, die auf sie jetzt erstmal nicht zutreffen. Aber das sind so Risikopatienten, sodass wir inzwischen auch dazu übergehen, bei Patienten mit Polytherapien, schwereren nächtlichen Anfällen, Überwachungsmatratzen, Überwachungsgeräte oder eben auch zu raten, dass eben ein Bettpartner bei dem Patienten bleibt, weil gerade zum Beispiel dieses Fenster so 20 Minuten nach einem Anfall oft kritisch ist für das vegetative Nervensystem, dass also Herzrhythmusstörungen in dieser Zeit auftreten können und wir einfach immer Angehörigen raten, so 20 Minuten nach einem Anfall noch bei einem Patienten zu bleiben. Wie gesagt, der Pathomechanismus, also die Entstehungsgeschichte dieses SUDEPs, also dieses plötzlichen Todes bei Epilepsie, ist bisher noch unerforscht. Da laufen ganz, ganz viele Untersuchungen und wir hoffen einfach, dass wir in den nächsten Jahren da noch ein bisschen mehr zu lernen können, um eben auch Patienten zu schützen.
Ich möchte vielen Dank für den Anruf. Ich möchte für die Teile der vielen E-Mails zitieren. Herr Bauer aus Nürnberg berichtet, alle 1 bis 2 Jahre falle ich aus dem Stand in Ohnmacht auf der Straße oder zu Hause und verletze mich dabei. Erst nach mehreren Stunden werde ich in der Notfallklinik wach. Die kardiologische Untersuchung ergibt dann, dass Herz und Kreislauf normal funktionieren. Könnte das ein epileptischer Anfall sein?
Das könnte schon sein. Von dem, was Sie so beschreiben, sollte man das auf jeden Fall in Betracht ziehen. Und ich würde Ihnen dann auch raten, wenn jetzt bei den EEG-Untersuchungen, den Routine-EEG-Untersuchungen, auch bei der 4. Untersuchung nichts rauskam, doch an ein Epilepsiezentrum zu gehen und dort mal ein Video-EEG-Monitoring zu machen. Das heißt, eine Ableitung über mehrere Tage und Nächte, wo EEG und auch Video aufgezeichnet werden und man dann hoffentlich Ihre Beschwerden näher einordnen kann.
Frau Büchele berichtet, unsere Tochter, die ist 22 Jahre alt, hat jetzt schon mehrfach nach dem Aufstehen, nach langem Sitzen auf dem Bett erlebt, dass ihr schwindelig und schwarz vor Augen wird, die Hände kribbeln und sie kurz krampft und zittert. Was kann oder sollte sie tun?
Das könnte zum Beispiel auch eine konvulsive Synkope sein. Also gerade bei jungen Mädchen nach langem Liegen, plötzlichem Aufstehen, kribbeln in beiden Fingern, vielleicht auch tieferem Ein- und Ausatmen. Wenn das diese Episoden kurz sind, aber mit Zucken und einem kurzen Bewusstseinsverlust und einer ganz raschen Reorientierung wieder einhergehen, dann sollte man in Betracht ziehen, ob es nicht eine Synkope, also ein Ohnmachtsanfall, der eben vom Herz-Kreislauf-System kommen kann, als mögliche andere Alternative vorliegt. Das ist, wie gesagt, gerade eine der häufigeren möglichen anderen Diagnosen als Epilepsie.
Am Telefon in Königs Wusterhausen begrüße ich Frau Wagner. Guten Morgen, Frau Wagner.
Ja, recht schön, guten Morgen. Ja. Ja,
wir hören Sie, wunderbar.
Ja, ich habe folgende Frage. Mein Sohn ist 53 und der hat als Kind sehr viel durchmachen müssen, sehr viel Blutsenkungen durchmachen müssen. Er war viel krank und ich glaube, er hat ein Trauma, wir vermuten es, ein Trauma zurückbehalten. Die Medizingeräte waren damals in der DDR sehr schlecht und die Spritzen waren auch stumpf und er hat jedes Mal unheimlich gebrüllt und ist oft dabei auch ohnmächtig geworden. Jetzt geht er in seinem ganzen Leben manchmal oder öfter zum Zahnarzt und hat auch Blut abnehmen müssen und jedes Mal fällt er um und die Schwester sagt, er krampft leicht. Also er schildert so, dass die Hände anfangen zu kribbeln und er merkt, dass er dann umfällt. Nun weiß ich nicht, könnte das auch auf Epilepsie hindeuten oder vielleicht ist es einfach nur ein Trauma.
Ja, Trauma oder Epilepsie ist die Frage.
Ja, oder eben auch einen Ohnmachtsanfall. Also das passt sehr gut zu dem vorherigen Thema, was wir aus der E-Mail hatten. Diese Ohnmachtsanfälle, die eben mit Zittern einhergehen oder auch mit Krampfen sozusagen. Also diese sogenannten konvulsiven Synkopen, wie die in der Fachsprache genannt werden. Das passiert bei mehr als der Hälfte der Ohnmachtsanfälle, dass eben durch die kurzfristige Minderdurchblutung im Gehirn, das Gehirn auch Entladung zeigt und die Patienten eben auch zucken können oder auch sich versteifen können und das Ganze für einen Beobachter ganz schwer von einem epileptischen Anfall zu unterscheiden ist. Und wenn Sie sagen, es gibt immer einen Auslöser, Blutabnehmer, Zahnarztbesuch, dann spricht das so ein bisschen für diese gutartige Ohnmachtssynkope, wie wir es nennen. Und da würde ich mir eigentlich wenig Sorgen machen. Vielleicht so ein bisschen kreislaufunterstützende Maßnahmen, Ausdauersport, Wechselduschen, solche Sachen. Das kann aber, wie gesagt, ein Neurologe, denke ich, auch mit Ihrem Sohn gut einordnen.
Also könnte er vorher irgendein Medikament nehmen oder irgendwas beachten, bevor er dann irgendeine ärztliche Untersuchung muss, aber das ist wohl nicht so nötig dann.
Das wäre eigentlich dann nicht nötig. Also wenn es das ist, was wir jetzt so vermuten, nur wie gesagt von der kleinen Information vom Telefon, dann ist das nicht nötig, ist was ganz Gutartiges und dann sollte er vielleicht netterweise vorher den Zahnarzt vorwarnen.
Ja, das macht er immer. Also vielen Dank für die Auskunft. Ich bin beruhigt.
Ja, das freut uns. Vielen Dank für den Anruf. Und in Darmstadt ist Frau Pfeiffer am Telefon. Guten Morgen, Frau Pfeiffer.
Guten Morgen. Ich höre Ihre Sendung und ich bin eigentlich nur dadurch aufmerksam geworden, dass mal ein Hausarzt verschiedene Diagnosen stellen wollte, unter anderem Altersdiabetes. Es geht einfach bei mir, nicht bei mir, sondern generell darum, Vermeidung von Auslösern von epileptischen Anfällen. Dieses Hell-Dunkel bei Alleen, das ist bekannt. Aber haben Sie Erfahrung, ob getaktetes Licht, also das moderne Licht, hochfrequent getaktet, auch epileptische Anfälle bei Patienten auslösen kann? Die Geschichte wurde mir von einem Mann erzählt, dessen Frau beim Betreten der Arztpraxis jedes Mal epileptische Anfälle bekam, nachdem die Lampen alle
Es gibt diese Neonlampen und die haben eine ganz hohe Frequenz, in der sie sozusagen flackern. Und dem wird nachgesagt, dass es epileptische Anfälle auslösen soll. Das es gibt zumindest die Vermutung.
Ja, das ist die eine Frage, ob das mit dem heutigen Licht genauso sein kann.
Geben Sie Frau Professor Knake die Gelegenheit zu antworten.
Gerne.
Ja, ich wollte gleich eine zweite nachschieben, die passt. Die auch passt. Und zwar, ein Mann erzählte mir, dass er diese Rap-Lieder nicht hören kann. Dann bekommt er auch leichte Anfälle und muss schnell abschalten, damit sich das nicht hochschaukelt.
Okay, wir fangen an mit dem Licht.
Ja, also es gibt Auslöser für epileptische Anfälle bei speziellen Epilepsiesyndromen. Also zum Licht ist es so, dass Patienten mit generalisierten Epilepsien die Neigung haben können, bei speziellen Lichtfrequenzen eine Anfallsauslösung zu bekommen. Das kann man untersuchen, indem während der EEG-Untersuchung eine Lampe vor den Patienten gestellt wird und Licht mit verschiedenen Frequenzen geflackert wird. Das ist heutzutage im Alltag kein Problem mehr. Es gibt es noch, wenn Sie durch eine Allee fahren mit einer gewissen Geschwindigkeit, dass Sie dann so in diese Frequenzen kommen, die dann für den Patienten entsprechend gefährlich sein können. Das ist heutzutage im Alltag von Lampen, Bildschirmen oder auch Computerspielen in der Regel nicht mehr zu erwarten. Zu Ihrem zweiten Punkt, Musik. Es gibt ganz, ganz selten Reflexepilepsien, wo spezielle Audiosequenzen oder auch gesehene Sequenzen oder sensible Reize, was auch immer, einen epileptischen Anfall auslösen können. Es gibt es auch bei einigen interessanterweise autoimmunvermittelten, also vom Immunsystem generierten Epilepsien, dass im Schläfenlappen praktisch Epilepsien getriggert werden durch spezielle akustische Frequenzen. Also das gibt es und es mag bei diesem Patienten, den Sie beschrieben haben, sein, dass er eben eine Reflexepilepsie auf einen Sänger, einen Rap oder so hat. Das ist extrem selten, wäre aber spannend zu untersuchen. Also er sollte doch vielleicht seine Musik mal mitnehmen und bei einem Neurologen damit ein EEG machen.
Danke für die Antwort. Ich möchte Frau Kühner zitieren, die uns angerufen hat und berichtet hat, positiv berichtet hat, die ketogene Diät habe ihr geholfen. Das ist ein Beispiel von vielen, die von Beispielen, wo gefragt wurde, ob man mit der Ernährung was machen kann, ob es spezielle Diäten gibt bei epileptischen Anfällen oder bei Epilepsie.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, wo auch das Wissen eigentlich in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat. Die sogenannte ketogene Diät, das ist eine Diätform, bei der man überwiegend Fette isst und den Körper praktisch zu einer Ernährung führt, bei der man kaum Kohlenhydrate oder fast gar keine isst, sondern überwiegend eine fettbasierte Ernährungsform zu sich führt, um eine pH-Wertänderung im Gehirn erzielen und eben diese Ansammlung von den Ketonkörpern im Körper zu haben, die anfallsunterdrückend wirken kann. Wir kennen das aus dem Kinderbereich. Bei Kindern und Säuglingen ist das gut etabliert und für die Eltern auch gut eben durch entsprechende Ernährungstherapien zu verabreichen. Sobald der Patient selber isst, sich selber Essen zubereitet, wird das sehr, sehr schwierig und erfordert ganz viel Disziplin. Wir haben auch Patienten, die das machen mit ganz hoher Eigenmotivation. Da ist die ganze Familie, hat praktisch ihre Lebensweise geändert. Das bedarf ganz, ganz viel Mitarbeit und spezieller Rezepte. Aber das ist eine ganz interessante Möglichkeit, die Epilepsie mit positiv zu beeinflussen.
Letzte Frage, letztes Mail, das ich zitieren möchte von Frau Kantschia. Inwiefern schädigt ein epileptischer Anfall bei einem diagnostizierten Jugendlichen das Gehirn langfristig?
Da muss man keine Sorge haben, so dass früher wurde immer gesagt, bei einem epileptischen Anfall sterben Nervenzellen. Das ist nicht so. Also ein epileptischer Anfall, der nach eben einigen Minuten wieder aufhört, ist für den Patienten und das Gehirn nicht gefährlich. Da muss der Patient erstmal keine Sorge haben. Gefährlich wären Status Epilepticus, die eben längere Zeit andauern. Wenn der Patient in einen lebensbedrohlichen Zustand kommen kann, kann das für den Patienten negative Folgen haben. Aber erstmal ist ein epileptischer Anfall nicht schädlich fürs Gehirn.
Das war die Sprechstunde zum Thema Epilepsie und epileptische Anfälle. Herzlichen Dank an Professor Susanne Knake, Leiterin des Epilepsiezentrums Hessen am Uniklinikum in Marburg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Am Mikrofon war Carsten Schröder.